HR Info. Netzwelt.
Am Montag in dieser Woche ging in einer ersten Version das neue Schulportal Hessen im Netz an den Start. Es soll Lehrer und Schüler gleichermaßen beim Lehren und beim Lernen unterstützen. Wie das im Detail funktioniert und was digitales Lernen in Hessen 2018 eigentlich bedeutet, das wollen wir jetzt in HR Info Netzwelt beleuchten. Mein Name ist Udo Langenohl. Damit wir hinter die Kulissen blicken können und ja im besten Sinne lernen und erfahren, was das neue Schulportal im Speziellen und digitales Lernen in Hessen im Allgemeinen bedeutet, hilft uns Thorsten Brandt. Er ist Referent im Kultusministerium in Wiesbaden, kümmert sich in dieser Funktion unter anderem um den Auf- und Ausbau des Schulportals in Hessen und er sitzt in unserem Studio in Wiesbaden. Guten Tag, Herr Brandt.
Guten Tag, Herr Langenohl.
Welche Funktionen stecken denn da drin in dem neuen Schulportal in Hessen und an wen richtet sich das?
Ja, unser Schulportal soll vor allen Dingen eine benutzerfreundliche pädagogische Lern- und Arbeitsplattform sein. Sie richtet sich an die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte, um sie einfach beim täglichen Lehren und Lernen zu unterstützen.
Was heißt das, pädagogische Hilfe im Netz? Wie funktioniert das? Wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, am einfachsten ist, man versetzt sich mal in die Lage zum Beispiel einer Lehrerin und eines Lehrers hinein, der dann am Nachmittag zu Hause sitzt und seinen Unterricht für den nächsten Tag planen will. Da wäre es für uns in unserer Vorstellung am einfachsten und für viele Lehrkräfte auch, wenn er sich hinsetzt, sich einmal einloggt und dann alles, was er braucht, vor sich sozusagen auf seinem Desktop liegen hat. Dann sieht er den Vertretungsplan, kann sich über Räume informieren, wo was ist, kann sich Unterrichtsmaterial anschauen, was er gelagert hat, kann mit seinen Schülerinnen und Schülern in Kontakt treten, Aufgaben nachgucken, Aufgaben verteilen, Feedback geben, Medien für den Unterricht runterladen. Und so weiter.
Wie kommen diese Unterlagen, diese Medien denn da rein? Stellen die sie zur Verfügung aus Wiesbaden oder ist das dann Sache derjenigen, die sich da drin aufhalten?
Sowohl als auch. Also wir selber, das Land stellt keine Bildungsmedien her, sondern wir machen auch jetzt schon mit dem hessischen Bildungsserver haben wir eine Suchfunktion, mit der Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien finden können, die von anderen angeboten werden, aber auch von Lehrern. Angeboten werden.
Das heißt, der Content kommt zum Teil von den Nutzern selbst.
Genau.
Das hat ja so ein bisschen was, ja, fast schon von Social Media, ne?
Ja, genau. Im Moment ist es halt so, dass vor allen Dingen natürlich es eine Redaktion im Bildungsserver gibt, der sozusagen das so ein bisschen vorsortiert und qualitätsmäßig auch guckt, ob das alles gewissen Ansprüchen genügend ist und dann wird es halt sozusagen da hereingestellt. Aber in Zukunft soll es halt schon so sein, dass auch Lehrkräfte selber da mehr einstellen können.
Da wollte ich gerade nachfragen, wer hat denn ein Auge drauf auf diesen Content? Wenn Sie sagen, Schülerinnen und Schüler dürfen da auch selber was reinstellen, dann sollte man ja schon mal ein bisschen drauf gucken, was da so landet, oder?
Genau, und das ist ja auch nicht sofort alles für alle verfügbar. Also erstmal wichtig zu sagen, es ist eine geschlossene Arbeitsumgebung dann ist. So, man kann sich das ähnlich wie so ein Intranet dann halt vorstellen, sodass halt auch Schülerinnen und Schüler zum Beispiel nur etwas veröffentlichen können, in ihrem Bereich, in ihrer Klasse, beziehungsweise dann das, was der Lehrer dann freigibt. Und auch Lehrkräfte können nicht einfach wild dann etwas reinstellen, sondern halt auch nur in ihrem Arbeitsbereich sozusagen.
Kann man da auch Hausaufgaben drin machen sozusagen, vereinfacht gesagt?
Ja, nicht nur vereinfacht gesagt, genau, das kann man machen. Natürlich kann man sich vorstellen, direkt Aufgaben in diesem System zu vergeben. Man kann aber auch sagen, okay, den Aufsatz, den ihr schreiben müsst, könnt ihr auch in diesem Portal hochladen und dann korrigiere ich das und ihr kriegt Feedback darüber.
Soll es denn auch direkt im Unterricht genutzt werden, also im Face-to-Face-Betrieb im täglichen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht nur, also es soll jetzt nicht der Unterricht plötzlich digital werden. Das heißt, die Kommunikation zwischen Lehrerin, Lehrer und Schüler soll nicht einfach nur über das Medium Computer laufen, sondern das persönliche Unterricht ist wichtig und es soll nur eine Unterstützung geben bei Dingen, die anders vielleicht nicht so möglich wären.
Wie ist das denn technisch aufgebaut? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein geschlossenes System? Ist das sicher nach außen abgedichtet?
Ja, absolut sicher nach außen abgedichtet. Also wir legen Wert darauf, dass es dann halt auf landeseigenen Servern auch läuft. Wir sind auch während der ganzen Entwicklung und dann auch während des Betriebs natürlich im Austausch mit dem hessischen Beauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit. Und wir lassen uns natürlich auch entsprechend den BSI-Vorgaben zertifizieren, dass das alles sicher ist. Also da kann man schon drauf bauen.
Das heißt, das Land Hessen betreibt dieses Portal selbst oder haben Sie auch Teile ausgelagert? Setzen Sie da auch ein bisschen auf externen Sachverstand?
Ja, natürlich binden wir auch so als möglich und notwendig ist, vor allen Dingen auch im externen Sachverstand mit ein. Aber grundsätzlich bisher, die Systeme laufen vor allen Dingen über das Land, durch das Land selbst betrieben.
Sie haben es eingangs gesagt, das Portal ist noch im Aufbau. Mhm. Ihr Sprecher, Herr Bender, hat auch gesagt, sozusagen eine Alpha-Studie ist es, die jetzt im Moment im Netz zu sehen ist. Wie wird denn der Zugriff da künftig möglich sein? Geht das vielleicht auch mobil, mit Tablet, mit Smartphone?
Genau, das ist natürlich Stand der Technik, das muss man heutzutage so machen. Also es sollte möglichst mit jedem mobilen Endgerät von überall her der Zugriff darauf möglich sein. Völlig Anbieter- und Geräte unabhängig.
Wie viele Leute werden denn am Anfang da rein können? Wie viele Schülerinnen und Schüler, wie viele Lehrer, wie viele Schulen?
Ja, also im Moment ist es so geplant, dass wir ja bei den Funktionen, auf den Funktionen aufbauen, die schon seit Jahren bewährt sind und die schon im Einsatz sind. Etwa 450 Schulen nutzen bisher schon diese Funktion, aber noch nicht unter einem Dach, unter einem ähnlichen Layout und eben noch nicht so, wie man heutzutage dann mit der Bedienung von Apps und Software vertraut ist. Das heißt, im ersten Schritt wird es dann wahrscheinlich sein, dass diese 450 Schulen auf einen Schlag das dann sozusagen nutzen können, wenn es denn umgesetzt ist. Und danach würden sukzessive dann alle anderen Schulen das auch nutzen können.
Sie hatten es schon erwähnt, es gibt ja seit längerer Zeit den hessischen Bildungsserver, der ja in Teilen ganz ähnliche Funktionen schon bereitstellt. Wird das Schulportal Hessen den hessischen Bildungsserver ergänzen oder vielleicht sogar ersetzen?
Es wird ineinander übergehen sozusagen. Also wie ich eben schon erwähnt habe, es sind die Funktionen, in der ersten Phase sind die Funktionen, die genutzt werden, schon vorhanden auf dem hessischen Bildungsserver. Das heißt, Schulen, die das jetzt schon nutzen, können es auch weiterhin nutzen. Mhm. Es sieht nur anders aus und wird leichter handhabbar vor allen Dingen. Mhm. Und der Zugang wird vereinheitlicht. Es wird halt ein gleiches Look and Feel erzeugt. Und natürlich die Funktionen, die auf dem Bildungsserver sind, werden nicht einfach so eins zu eins übernommen, sondern werden entsprechend dem Stand der Technik halt weiterentwickelt.
Und gibt es da Schnittmengen, also sozusagen Inhalte, die schon auf dem Bildungsserver liegen, die künftig auch im Portal zu finden sein werden, beispielsweise ja für die Unterrichtsvorbereitung?
Ja, also wir haben schon redaktionell aufbereitetes Unterrichtsmaterial vorhanden. Das wird natürlich dann auch in dem neuen Schulportal sich wiederfinden.
Das Portal wurde ja unter Ihrer Ägide aufgebaut, Sie haben es entwickelt. Schauen wir jetzt mal in die Schulen rein. Wie eng sind Sie denn mit den Schulen vernetzt? Wie groß ist dort die Bereitschaft, das anzunehmen?
Ja, also da schon 450 Schulen in Hessen Teile des Systems nutzen und wir natürlich in Kontakt mit diesen sind, kriegen wir von denen halt viel Feedback auch darüber, welcher Bedarf besteht und können darüber dann Verbesserungen und Weiterentwicklungen machen, auch was die Fortbildung angeht, was da notwendig ist. Mhm. Und mit den Schulen, die das noch nicht nutzen, da sind wir natürlich auch im Gespräch und da hören wir immer wieder, wenn wir das Wort Schulportal und diese Möglichkeit erwähnen, dass das alles unter einem Dach ist, dass da ein großer Bedarf herrscht und ein großer Zuspruch da ist.
Die Schülerinnen und Schüler werden mit eingebunden, sind die mit in diesem Prozess dabei?
Natürlich sind die Schülerinnen und Schüler natürlich auch ein Teil des Prozesses. Mhm. Im ersten Schritt haben wir uns aber vor allen Dingen erstmal auf den Zugriff für die Lehrkräfte konzentriert, weil wir davon ausgehen, dass der gute Unterricht dann auch natürlich den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler am meisten hilft. Aber das Design ist halt zum Beispiel so gestaltet in der Demo-Version und dann hoffentlich in der fertigen Version auch, dass natürlich der Zugriff für die Schülerinnen und Schüler genauso intuitiv ist wie der Umgang mit ihren Smartphones, den sie jetzt ja auch schon haben.
Vieles in hessischen Schulen läuft ja im Moment noch so ein bisschen in Eigeninitiative, muss man schon sagen. Und meistens sind die Schüler in IT, fragen ihren Lehrern nicht selten meilenweit voraus. Wie weit müssen denn die Lehrer eingebunden werden, sozusagen in diesem Kontext mehr ans digitale Lehren und Lernen herangeführt zu werden?
Dass meistens und nicht selten die Schülerinnen und Schüler den Lehrkräften voraus sind, würde ich erstmal bestreiten. Also ich würde erstmal sagen, weil zwischen den Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern, da gibt es untereinander genauso große Unterschiede wie überall in allen Bereichen des Lebens. Und von daher muss man halt genau gucken. Also Ziel ist es natürlich, diese Unterschiede möglichst zu verringern und alle auf ein gemeinsames hohes Niveau an Medienkompetenz zu heben.
Das ist sicherlich auch so ein bisschen eine Frage der Generationen, ne? Denke ich mal. Minister Lorz sagte bei der Vorstellung des neuen Portals vergangene Woche, er lege Wert darauf, dass der Unterricht nicht in so einem Digitalrausch untergeht. Die Schulen sollen Kulturtechniken wie die Handschrift bewahren und zugleich neue Medien pädagogisch sinnvoll nutzen. Wie kriegt man denn hier die Kurve? Wie kann da die Klammer aussehen?
Ich denke, die Klammer, die wird über die Pädagogik definiert. Das ist quasi die Klammer. Das heißt, es geht ja nicht darum, die eine Kulturtechnik gegen die andere auszuspielen oder die eine Methode gegen die andere, sondern es geht darum, wie man die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten eines jeden Schülers und einer jeden Schülerin individuell, wie man das fördern kann. Und es geht darum, in die möglichst viele Kulturtechnik an die Hand zu gehen, um damit die Schülerinnen und Schüler dann selbst entscheiden können, was für sie der beste Weg ist, um ihre Kompetenzen voranzubringen.
In der letzten vom HR in Auftrag gegebenen Infratest-DIMAP-Umfrage vom vergangenen Wochenende zur Hessenwahl im Oktober stellte sich heraus, dass Bildungspolitik mit Abstand auf dem ersten Platz der wichtigen Themen steht. Mich hat das ehrlich gesagt auch so ein bisschen überrascht, wie groß dieser Abstand war. Welchen Stellenwert hat denn digitales Lernen in Hessen in diesem Kontext? Was ist da auf der Schiene, mal vom neuen Portal abgesehen?
Ja, also das Lernen mit der Unterstützung durch digitale Medien, das digitale Lernen, das bietet halt nie dagewesene Möglichkeiten der Individualisierung des Lernprozesses. Mhm. Und diesen Gesichtspunkt, der sollte die weitere Entwicklung voranbringen. Und da haben wir natürlich hier im Fachreferat, im Kultusministerium viele Ideen und viele Vorschläge. Mhm. Und welche davon umgesetzt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, muss natürlich dann die Regierung entscheiden, die dann am 28. Oktober gewählt ist.
Nennen Sie doch mal ein paar von diesen Dingen, die Sie da in der Pipeline haben. Jetzt haben Sie natürlich die Spannungsbogen mächtig erhöht. Hm?
Naja, also es geht halt darum, dass wir natürlich auch nicht nur die Software zur Verfügung stellen müssen, wir müssen halt auch dafür sorgen, dass die Fortbildung entsprechend vorangetrieben wird, dass halt sich auch Wissen verbreitet unter den Lehrern, wie sich gegenseitig gelingende Praxis verbreiten kann, wie Schülerinnen und Schüler und Lehrer miteinander datenschutzkonform kommunizieren können, zum Beispiel über einen datenschutzkonformen Messenger, weil das die Art ist, wie die Menschen heute miteinander kommunizieren. Solche Dinge, die haben wir schon so ein bisschen angedacht, aber wie gesagt, das müssen dann andere entscheiden.
Sie haben von der Individualisierung des Lernens gesprochen, von diesem neuen pädagogischen Prozess. Das klingt ein bisschen abstrakt. Vielleicht könnten Sie es noch mal ein bisschen genauer erläutern. Was kann man darunter verstehen?
Ja, also wenn man sich den klassischen Unterricht anguckt, dann sollte der ja auch darauf ausgelegt sein, nicht nur auf einem Level zu arbeiten, sondern er sollte die Starken fördern, er sollte Rücksicht auf die Schwachen nehmen, er sollte Eigenarten behandeln können, zum Beispiel wenn jemand Behinderungen hat oder eingeschränkt ist in irgendeiner Art und Weise. Da muss ein Lehrer Rücksicht drauf nehmen und das kann er im bisherigen System sozusagen nur begrenzt, zum Beispiel bei den Unterschieden, der Leistungsunterschieden, da kann man, ein guter Lehrer hat vielleicht 3 verschiedene Arbeitsblätter und das kann man halt durch diesen Einsatz der Technik kann man viel mehr individualisieren, sodass jeder auf seinem Niveau arbeiten kann. Zum Beispiel sieht man das halt gut bei inklusiv beschulten Schülern, aber auch bei Schülern, die Schwierigkeiten mit der Sprache haben, da kann halt so ein mobiles Endgerät viel auffangen und dem Lehrer auch die Arbeit erleichtern.
In manchen Schulen wird ja das private Smartphone der Schüler im Unterricht schon ganz bewusst eingesetzt. Hat mir heute eine Kollegin hier im Hessischen Rundfunk erzählt, ihre 9 Jahre alte Tochter, die darf das, wenn es erlaubt ist. Die sollen das auch nutzen, die Kinder. Und in anderen Schulen denkt man im Moment drüber nach, das Smartphone sogar komplett vom Schulcampus zu verbannen. Das klafft ja an der Stelle ziemlich weit auseinander. Wie denken Sie denn darüber? Macht das Sinn, da ein Verbot auszusprechen? Oder ist es nicht viel sinnvoller, die Schüler anzuhalten, das im Unterricht einzusetzen? Und wenn ja, wie?
Also ich habe es selbst schon erfolgreich eingesetzt und das war eine große Hilfe im Unterricht und hat tatsächlich auch dazu beigetragen, auch Unterschiede in der Leistungsstärke zwischen den Schülern auszugleichen. Mhm. Und von daher würde ich einem Verbot immer, sehe ich da sehr kritisch. Also es gibt Szenarien und gibt Möglichkeiten, wie man die privaten Smartphones sinnvoll einsetzen kann, aber da gehört halt viel Überlegung, gute Planung und ein guter Pädagoge dazu.
Das gehört immer dazu. Das Portal ist jetzt ein wichtiger Schritt, aber es mangelt ja hier und da immer noch massiv, auch zum Teil an Hardware, an den Schulen, an ganz simplen Zugängen ins Netz. WLAN ist nicht überall verfügbar. Das wird dann natürlich ein bisschen schwierig mit den digitalen Lerninhalten, wenn diese Infrastruktur nicht da ist. Was wird denn da künftig passieren in Hessen? Haben Sie da einen Plan?
Ja, auch hier haben wir wieder einen Plan. Das Entscheidende dabei wird sein, die Pädagogik und die Technik gleichmäßig voranzubringen. Also es nutzt nicht, entweder nur auszustatten und die Lehrer können damit nicht umgehen. Es nutzt aber auch andererseits nicht, die Lehrer ordentlich vorzubilden und dann ist die Ausstattung nicht da. Das heißt, wir werden gemeinsam als Land mit den Schulträgern uns darüber abstimmen müssen, wie wir überall da, wo Ausstattung finanziert wird, auch entsprechend die Lehrer fortbilden, beziehungsweise überall da, wo schon sehr kompetente Lehrer sind, wie wir denen die passende Ausstattung zukommen lassen können, sodass sie dann auch ihre Möglichkeiten optimal nutzen können.
Das Schulportal in Hessen, wir haben es eingangs erwähnt, ist in der ersten Version am Montag dieser Woche an den Start gegangen. Wann kann man denn damit rechnen, dass es sozusagen zugänglich ist für alle Schülerinnen und Schüler? Wann ist der Endausbau geplant?
Also wir wollen es erreichen, dass bis zum nächsten Halbjahr die Schulen, die jetzt schon erfolgreich Funktionalitäten des Bildungsservers nutzen, dass die unter einem Dach dem Schulportal dann zusammengeschlossen werden. Und geplant haben wir dann sozusagen, dass alle Schulen versorgt sind bis zum Jahr 2021.
Das Schulportal Hessen ist an den Start gegangen in dieser Woche. Ein weiterer Schritt zum digitalen Lernen und Lehren in Hessen. Thorsten Brandt, Referent im Kultusministerium in Wiesbaden, hat den Auf- und Ausbau des Schulportals in Hessen maßgeblich begleitet. Und er hat uns erklärt, wie das Portal funktionieren wird und was es leisten soll. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Brandt.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt. Wer mit seinem Smartphone die Städte und deren Speckgürtel verlässt, der kennt das Problem. Immer noch gibt's Funklöcher und entgegen der Behauptungen der Mobilfunkanbieter ist LTE eben noch nicht flächendeckend verfügbar. Und während also der Nutzer hadert und sich ärgert, dass LTE immer mal wieder Löcher hat, steht schon die nächste Generation der Mobilfunkstandards in den Startlöchern. 5G soll das Internet der Dinge voranbringen, ist für autonomes Fahren unabdingbar und für mobile Anwendungen, die hohe Datenmengen generieren und benötigen, das Maß aller Dinge. Doch mit dem Bau der Netze kann erst begonnen werden, wenn die dazugehörenden Frequenzen versteigert wurden. Das macht die Bundesnetzagentur und die bekommt jetzt schon, also vor der Versteigerung, die in Kürze beginnen soll, ordentlich Gegenwind. Welchen? Das weiß Sebastian Tittelbach.
Jochen Hohmann ist Präsident der Bundesnetzagentur und er hat oft dort Platz nehmen müssen, wo es unangenehm ist, zwischen den Stühlen. Deswegen bleibt er äußerlich ungerührt, obwohl seit Tagen Kritik auf seiner Behörde niedergeht.
Ach, ich empfinde die Kritik, die da von allen Seiten kommt, nicht als verletzend. Was mich gelegentlich ein bisschen berührt, ist ein gewisses Unverständnis in der öffentlichen Debatte darüber, welche Frequenzen wir eigentlich versteigern, welche Eigenschaften die haben. Das scheint nicht allen klar zu sein.
An 5G hängen viele Hoffnungen. Die Mobilfunkkonzerne wollen neue Netze über Deutschland spannen, die viel mehr Daten viel schneller übertragen. Die Industrie braucht 5G für ganz neue Techniken wie selbstfahrende Autos. Politiker versprechen sich, dass endlich die Funklöcher auf dem Land verschwinden. Und sie alle sind unzufrieden mit den Versteigerungsbedingungen der Bundesnetzagentur.
Was wir fordern ist, dass es eindeutige Rahmenbedingungen gibt und Investitionen sich lohnen, das heißt Anreize für Investitionen geschaffen werden und nicht das Gegenteil.
Sagt Telekom-Sprecher Husam Asrak. Die Vorgaben seien zum Teil schwammig, es fehlten konkrete Zahlen, wo wie stark ausgebaut werden soll.
Wenn wir investieren, dann müssen wir doch auch wissen, wie hoch die Investitionssummen sein werden, damit wir das auch rechnen können. Niemand investiert ins Blaue und keiner stellt gerne einen Blankoscheck aus.
Auch Vodafone findet die Verpflichtungen nicht ausreichend ausformuliert. Dagegen fühlen sich kleinere Telekommunikationsunternehmen bei dem Vergabeverfahren benachteiligt. Die Anforderungen seien viel zu hoch, um mitbieten zu können. Kritik kommt auch von den Verbraucherzentralen. Sie verlangen, dass die Mobilfunkkonzerne verpflichtet werden, überall in Deutschland 5G anzubieten. Das will auch die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Ulrich Lange, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Verkehr und digitale Infrastruktur.
Dort, wo 5G draufsteht, muss auch 5G drin sein. Und da haben wir ja momentan gewisse Bedenken und gewisse Zweifel, wenn wir sehen, was uns die Bundesnetzagentur vorgelegt hat.
Mehrere Abgeordnete erwägen sogar einen Stopp der Auktionsvorbereitungen. Jochen Hohmann hält einen flächendeckenden 5G-Ausbau dagegen im Moment für unbezahlbar. Dies sei mit den Frequenzen kaum möglich und ging auch rein rechtlich nicht.
Ja, am Ende müssen wir das, was wir tun, vor Gericht verantworten. Das heißt, wir haben ja die Erfahrung, dass jede Entscheidung, die wir machen, vor Gericht beklagt wird. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Darauf muss Politik natürlich nicht achten. Wenn man Wünsche formuliert, ist das etwas anderes, als wenn man hier rechtssicher agieren muss an dieser Stelle.
Auch die Wirtschaft ist mit der Versteigerung unzufrieden. Deutschland drohe zurückzufallen. Dabei hat die Bundesnetzagentur extra einen eigenen Frequenzbereich aus der Versteigerung herausgenommen und für Industrieanlagen reserviert.
Und deswegen wundere ich mich sehr, dass die Industrie in die allgemeine Kritik einstimmt. Die müsste sich eigentlich bei uns bedanken.
Jochen Hohmann kann auch deswegen gelassen mit der Kritik umgehen, weil er in Berlin wichtige Unterstützer hat. Aus dem Kanzleramt heißt es eindeutig, ein flächendeckendes 5G-Netz werde es vorerst nicht geben und die Versteigerung wird auch nicht abgeblasen. So bleibt es beim geplanten Zeitplan. Bis Ende November will die Bundesnetzagentur die genauen Versteigerungsbedingungen festlegen. Anfang 2019 kommen die Frequenzen dann unter den Hammer.
Den amerikanischen Tageszeitungen geht es nicht besser als anderen Printmedien in der Welt. Überall sinken die Auflagen, verlieren die Blätter dramatisch an Lesern, wenden sich Werbetreibende ab und investieren ihr Geld für Reklame lieber im Netz. Der digitale Wandel kostete in den vergangenen 15 Jahren viel Geld und viele Arbeitsplätze. Große und traditionsreiche amerikanische Zeitungen haben mit unterschiedlichsten Modellen auf diese Krise reagiert und allmählich zeigen die ersten Modelle Erfolg. Arthur Landwehr zeichnet in seinem Beitrag nach, warum jede Krise auch eine Chance ist, auch für Zeitungen in digitalen Zeiten.
Sie nannten es den Bloody Monday, den blutigen Montag. Ende Juli entließ die Daily News in New York rund die Hälfte ihrer Mitarbeiter. Reporter, Fotografen, Redakteure. Alles Gewerke, die man für eine Zeitung eigentlich braucht. Die Reaktion, so die Medienexpertin Margaret Susker von der American University in Washington, ist typisch für lokale Zeitungen.
What that means is that regional newspaper groups are slashing staff.
Regionale Zeitungsgruppen entlassen Leute und konzentrieren sich mehr auf unterhaltende Inhalte statt harten investigativen Journalismus. Die Krise traf alle, aber die großen, national ausgerichteten Zeitungen wie Washington Post, New York Times oder Wall Street Journal scheinen die Kurve bekommen zu haben. Mit neuen Strategien, mit denen man altes Denken hinter sich lassen musste. Als Beispiel für neues Denken: Amazon-Gründer Jeff Bezos, der vor 5 Jahren die Washington Post kaufte. Wir mussten das Businessmodell grundsätzlich ändern, von relativ viel Geld pro Leser verdienen, bei wenigen Lesern, hin zu sehr wenig Geld pro Leser verdienen, aber bei sehr vielen Lesern. Wer heute die Post online liest, gerät nach wenigen Artikeln an eine Sperre und muss ein Online-Abo kaufen. So machen das inzwischen die meisten Zeitungen in den USA. Entscheidend aber ist die Werbung. Da ist der Kreativität für Banner, persönlich ausgerichtete Werbung, Pop-ups und vieles mehr keine Grenze gesetzt. Viele Zeitungen betreiben darüber hinaus noch Online-Portale für Verkauf, Dating, Wetter und so weiter, die unter anderem Namen Gewinne machen. Am Ende aber kommt es darauf an, dass das Publikum zufrieden ist. Und deshalb investieren die großen Zeitungen in ihre Redaktionen, stellen Reporterinnen und Reporter ein. Sie werben mit investigativen Geschichten, spannenden Reportagen. Und das mit Erfolg, weil plötzlich junge Leser kommen.
But one difference we do see is that for these national newspapers, they actually have more young people reading them than older folks.
Sagt Mike Barthel, Medienexperte beim Pew Research Center. Ein Faktor war sicher, dass die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten neue, ihm gegenüber kritische Leser generiert hat. Leser aus dem ganzen Land und sogar international. Aber diese Chance haben die vielen lokalen und regionalen Zeitungen nicht. Sie haben ein anderes Finanzierungsmodell über Journalismus und den Verkauf ihrer Zeitung hinaus entwickelt. Sponsoring.
And so there's a lot of foundations in the US as well as tech companies to a certain extent are interested in giving money for local journalism.
Es gäbe eine Reihe von Stiftungen und großen Firmen, vor allem aus dem Technologiesektor, die Lokaljournalismus finanzieren. In die journalistische Arbeit greifen sie nicht ein, aber sie wollen, dass es ihn gibt und finanzieren deshalb die Zeitung und deren digitale Ausgaben. Oder sie finanzieren Reporterpools, deren Stories kostenlos übernommen werden können. Darin sehen viele Medienexperten die Zukunft des amerikanischen Marktes für Journalismus. Ein Hybrid aus diesen Dingen. Sponsoring, digital ausgerichtete Werbung, Paywalls und einem ganz kleinen Rest Zeitung aus Papier.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, kommt hier bei uns in der Infonetzwelt immer mal wieder zu Wort. Der Grund? Es hagelt Hackerangriffe im Netz. Jede Menge. Gegen Privatpersonen, gegen Unternehmen, Regierungsnetze und auch gegen die Bundeswehr. Und die hat sich jetzt mit der Telekom zusammengetan, um den Angriffen auf ihrer Netzstrukturen besser Paroli bieten zu können. Jörg Sauerwein.
Für viele Unternehmen gehören Cyberangriffe schon längst zum Alltag. Ob Hacker zum Beispiel spionieren, sabotieren oder erpressen wollen, für die vergangenen 2 Jahre werden die Schäden durch Cyberattacken allein in Deutschland auf weit mehr als 40 Milliarden Euro geschätzt. Und auch sowohl die Deutsche Telekom als auch die Bundeswehr geraten immer wieder ins Visier der Hacker. Deshalb wollen beide Seiten jetzt intensiver zusammenarbeiten. Man brauche bestens ausgebildete Köpfe, um in diesem Bereich Erfolg erfolgreich sein zu können, erklärte ein Vertreter der Bundeswehr in Bonn. Darum sollen künftig nicht nur Informationen, zum Beispiel über aktuelle Angriffe, ausgetauscht werden. Soldaten sollen künftig auch bei der Telekom hospitieren, genauso wie deren IT-Spezialisten wiederum bei der Bundeswehr Erfahrungen sammeln sollen. Davon würden nicht nur beide Seiten profitieren, es sei auch ein wichtiger Beitrag zur Cybersicherheit der Bundesrepublik, hieß es von der Telekom bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung. Das Wissen über Cybersecurity müsse im Interesse aller geteilt werden.
Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast in der ARD Audiothek. Und abonnieren können Sie den Podcast auch bei hrinforadio.de. Und dort können Sie die Sendung auch nochmal nachhören oder ganz einfach downloaden. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.